Also an Sie da draußen natürlich auch schon mal herzlich willkommen zum nächsten Pressbriefing des Science Media Center. Dieses Mal zum Thema Deutschlands Kliniken vor der Reform. Das bringen Spezialisierung, Leistungsgruppen und Qualitätskriterien. Mein Name ist Philipp Jakobs, ich bin hier Redakteur für Medizin und Lebenswissenschaften und unsere drei Experten stelle ich gleich natürlich auch kurz vor. Vielleicht noch kurz etwas vorweg. Deutschlands Kliniklandschaft steht ja vor einem massiven Umbruch. Auf Basis eines Kommissionspapiers erarbeitet Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach an der Neustrukturierung der Krankenhäuser. Es soll mehr Spezialisierung geben, mehr Transparenz, aber auch mehr Qualität, wird zumindest den Patienten versprochen. Und ein zentraler Bestandteil der angedachten Reform sind die Leistungsgruppen. Quasi jeder Fall, jede Operation, jede Behandlung soll eindeutig einer bestimmten Gruppe zugeordnet werden, anhand derer später die Qualitätsziele und Voraussetzungen für die Kliniken definiert werden. Wer diese Kriterien nach einer mehrjährigen Übergangsphase dann nicht erfüllt, soll die Leistung im besten Fall später auch nicht mehr bringen können. Und mit diesen Leistungsgruppen soll sichergestellt werden, dass die gleiche Versorgung mit der gleichen Qualität überall angeboten werden kann. Bund und Länder wollen sich am 29. Juni zum letzten Mal, voraussichtlich zum letzten Mal, in die entscheidende Beratungsrunde begeben. Und heute wollen wir aber schon mal mit drei Mitgliedern der Regierungskommission für eine moderne und bedarfsgerechte Krankenhausversorgung das Thema Leistungsgruppen genauer in den Blick nehmen. Wir möchten beispielhaft auch etwas diskutieren, in welchen Bereichen Qualitätsstandards besonders Sinn ergeben und was eine Umverteilung des Leistungsangebots letzten Endes für die Kliniken zur Folge hat. Natürlich möchten wir auch die Fragen von Ihnen da draußen beantworten. Die können Sie wie immer und wie bekannt bei uns im Frage-Antwort-Tool stellen. Bitte nur da, jetzt nicht unbedingt im Chat. Und die Fragen werden im Hintergrund gesammelt und dann auch weitergereicht. Sie haben ja auch seit kurzem die Möglichkeit, so eine Frage auch zu pushen. Das heißt, Sie können da wie so bei Facebook einen kleinen Daumen hinterkleben, wenn der Kollege eine besonders tolle Frage gestellt hat und Sie finden die alle gut, dann sehen wir so ein bisschen, ah, da scheint sehr hohes Interesse zu sein. Dann werden wir die Frage auch so ein bisschen hochpushen natürlich gerne. Und vielleicht noch zum Material hier rund um das Pressbriefing. Wir fertigen ja immer auch ein Transkript an und das Videomaterial gibt es auch noch. Das wird in redaktioneller Form morgen wahrscheinlich voraussichtlich alles vorliegen, aber Sie können ja diese Vorabversion, also noch nicht redigiert und Co., das können Sie auch unmittelbar nach dem Pressbriefing haben, falls Sie da sofort nochmal was nachlesen möchten. So, dann komme ich natürlich sehr gerne zu unseren Experten, die heute versammelt sind. Wie gesagt, alle drei Mitglieder der Regierungskommission. Da haben wir zum einen Herrn Professor Dr. Boris Augurski, Leiter des Kompetenzbereichs Gesundheit beim RWI Leibniz-Institut für Wirtschaftsforschung. Hallo, Herr Augurski. Professor Dr. Reinhard Busse, Leiter des Fachgebiets Management und Gesundheitswesen an der Technischen Universität Berlin und Mitglied des Fachbeirates des Bundesgesundheitsministeriums. Hallo, Herr Busse. Und Herr Professor Dr. Christian Karagiannidis, leitender Oberarzt und Leiter der ECMO Zentrums sowie Facharzt für Innere Medizin der Pneumologie und Intensivmedizin am Klinikum Köln-Meerheim. Hallo, Herr Karagiannidis.
Hallo.
Herr Karagiannidis, Ihnen würde ich ganz gerne auch zum Start direkt das Wort erteilen und vielleicht geben Sie uns einen kleinen Einblick, wie steht es um Deutschlands Kliniken und was sind eigentlich Leistungsgruppen? Das geht dann, glaube ich, gleich direkt über zu Herrn Augurski, aber die Bühne gehört erstmal Ihnen.
Ja, vielen Dank. Wir wollen ganz kurz mal ein paar Daten teilen, damit wir eine gewisse Grundlage auch der Diskussion haben. Und ich will nur ganz kurz vorneweg nochmal Zahlen zeigen von der Pflegekammer Nordrhein-Westfalen, die eine gute Arbeit macht und was in meinen Augen auch etwas zu wenig gewürdigt wird. Und Sie sehen bei den Zahlen, die kürzlich veröffentlicht worden sind, dass fast 30% der Pflegefachpersonen in Nordrhein-Westfalen über 55 Jahre alt sind und gerade mal 15% unter 30 Jahre alt sind. Und das zeigt nochmal, was in den nächsten Jahren auf uns zukommt und wie stark der demografische Wandel sein wird. Und deswegen greifen die Rufe nach nur mehr Geld im Gesundheitswesen deutlich zu kurz, weil dieses Problem, das sich durch den demografischen Wandel ergibt, wird man nicht mit Geld lösen können. Das wird man nur mit einer vernünftigen Umstrukturierung der Kliniklandschaft lösen können. Wir haben uns dazu mal angeschaut, wie sind die Kliniken in Deutschland eigentlich verteilt und was erwarten wir in den nächsten Jahren? Wir hatten ja gestern die Meldung von der Deutschen Krankenhausgesellschaft, -20% der Kliniken. Ist das was, was die Bevölkerung beunruhigt? Ja oder nein? Und ich glaube, wir drei sind der Meinung, dass man nur dann beunruhigt sein muss, wenn es nicht zu einer Umstrukturierung kommt. Wenn es aber dazu kommt, sind wir in Deutschland gut aufgestellt. Und wir hatten kürzlich nochmal gezeigt, wie die Verteilung der Kliniken in Deutschland sind. Und wir haben ungefähr 1700 Standorte für somatische Medizin, also ohne Psychiatrie. Und Sie sehen hier mal beispielhaft den Süden Deutschlands mit den Kliniken, die die Notfallstufe 2 und 3 haben. Das sind so die mittelgroßen und großen Krankenhäuser in Deutschland. Davon haben wir insgesamt 425 im Vergleich zu den 1700. Und Sie sehen, dass wir im Moment in den Ballungsgebieten sehr gut aufgestellt sind. Das sieht man auch in den anderen Teilen Deutschlands, dass wir aber insbesondere in Bayern doch größere Probleme haben in der Flächenversorgung mit den Krankenhäusern dieser Größenordnung. Was man dann sieht, ist, dass wir unglaublich viele kleine Krankenhäuser haben. Und wenn Sie bedenken, dass die im Schnitt vielleicht 100 bis 200 Betten haben, wovon wir noch nicht mal wissen, wie viele davon auch wirklich mit Personal betreibbar sind, dann kann man sich vorstellen, dass diese Kliniken einfach nicht zukunftsfähig sind und dass viele von denen vom Netz gehen werden. Und zwar nicht, weil ihnen das Geld ausgeht, sondern weil ihnen einfach das Personal ausgeht. Und deswegen nochmal, diese Diskussion nur um das Geld geht deutlich zu kurz. Man kann das lösen zusammen mit unserer Krankenhausreform, wenn es eine echte Reform ist. Und insbesondere dann, wenn man verschiedene kleine Krankenhäuser auch trägerübergreifend zusammenlegt zu größeren Einheiten, die selbst im oder mit dem demografischen Wandel dann trotzdem noch die Möglichkeit haben, 2030 am Netz zu sein. Und wir haben eine Schätzung gemacht. Im Moment haben wir wahrscheinlich so um 400.000 Betten am Netz in Deutschland. Diese 437.000 sind wahrscheinlich zu hoch gegriffen. Wir merken so Land auf, Land ab, auch in Stichproben, dass ungefähr 20% der Betten gesperrt sind, weil man einfach kein Personal hat. Wenn man jetzt dran denkt, was ich Ihnen am Anfang gezeigt habe mit dem demografischen Wandel, wird es dazu kommen, dass wir sicherlich nochmal 30% der Bettenkapazität verlieren werden. Und ich will auch sagen, aber auch nur dann, wenn wir alles richtig machen und auch die Pflege endlich stärken in dem Maße, wie wir es tun müssen. Und dann kann man mal rückwärts rechnen und überlegen, was kann man eigentlich noch erreichen? Und Sie sehen insbesondere hier oben, was uns so wichtig ist, ist, wir wollen gerade die mittelgroßen Krankenhäuser in Deutschland stärken. Die ganz großen kann man sicherlich noch mal ein bisschen erhöhen, aber da sind wir in Deutschland schon sehr gut aufgestellt. Aber bei dieser mittleren Stufe haben wir insgesamt noch etwas zu wenig. Und wenn man dann einfach nur dran denkt, wie viel Personal haben wir, wie viele Betten haben wir, dann sieht man, dass man wahrscheinlich 2030, wenn man vernünftig umstrukturiert, noch so 1100 Krankenhäuser haben wird, die völlig ausreichend sind für eine qualitativ hochwertige Versorgung der Bevölkerung. Aber diesen Schritt müssen wir jetzt auch wirklich gehen, dass wir mehr der mittelgroßen Krankenhäuser, was wir als Level 2 bezeichnen, haben werden. Wir wollen ja im Rahmen der Krankenhausreform, und es wird im Moment ja sehr viel diskutiert, Leistungsgruppen einführen. Ich will ganz kurz erklären, wofür man die braucht und was das ist. Leistungsgruppen sind feiner gegliedert als Fachabteilungen. Sie kennen vielleicht eine innere Medizin und Kardiologie. Das ist eine relativ grobe Einteilung, die auch nicht definiert ist im Moment. Was wir wollen, Leistungsgruppen unterteilt dann zum Beispiel die Kardiologie nochmal in einen Teil, der sich nur mit Herzklappen beschäftigt oder mit den Koronargefäßen. Immer auch im Hinblick darauf, wo ist ein großes Leistungsvolumen im Gesundheitswesen und will auch ganz genau definieren, was ist diese Leistungsgruppe und vor allen Dingen auch, was sind die Mindeststrukturvoraussetzungen. Und Sie wissen, dass in Nordrhein-Westfalen die Krankenhausreform gestartet ist und dass man auch da Leistungsgruppen zugrunde gelegt hat. Das sind etwa 64 und wir haben mal hochgerechnet auf das Bundesgebiet, was das bedeuten würde, wenn man die Definitionen aus Nordrhein-Westfalen nimmt für diese Leistungsgruppen. Und da sieht man doch, dass noch eine Menge Arbeit vor uns liegt, weil es doch zu deutlichen Verwerfungen im System führen würde, wenn wir nur die nordrhein-westfälischen Leistungsgruppen nehmen. Als Beispiel, da gibt es keine Infektiologie, da gibt es keine Angiologie, also Fachabteilungen, die sich mit Gefäßen beschäftigen. Insbesondere gibt es keine Notaufnahmen im nordrhein-westfälischen System, zumindest nicht, was die Leistungsgruppen betrifft. Es gibt natürlich Notaufnahmen in den Krankenhäusern. Aber es wird doch zu einem erheblichen Umverteilungseffekt führen, wenn wir das 1:1 auf eine Vergütung im Bund überführen würden. Das müssen wir, glaube ich, in den nächsten Wochen diskutieren, dass das Modell eine sehr gute Grundlage ist, aber dass wir an einigen Stellen jetzt deutlich nachschärfen müssen, damit wir nicht diese Verwerfungen bekommen. Das wäre es von meiner Seite. Vielleicht darf ich an Herrn Professor Ogurski übergeben. Nochmal zu der Frage, was würde auch passieren über diese Leistungsgruppen hinaus, wie ist die Verteilung bei uns im Bundesgebiet?
Ja, also wenn man mal jetzt diese Leistungsgruppen nimmt, die in Nordrhein-Westfalen ausgearbeitet sind, die durchaus Potenzial haben, sie noch etwas weiter auszuarbeiten. Aber jetzt starten wir mal mit denen und mal für ganz Deutschland simulieren. Das hat eine Partnerfirma Webeto für uns gemacht. Wie könnten denn dann so die Anpassungsmechanismen sein? Also wenn man sagt, man nimmt so die Standorte raus, die eine Leistungsgruppe haben, aber mit relativ wenig Fällen, und prüft aber vorher, ob dann noch Erreichbarkeiten gewährleistet sind. Das heißt, ich kann natürlich kein Krankenhaus, eine Leistungsgruppe rausnehmen, wo dann sonst in der Umgebung keine Alternative für die Bevölkerung ist. Das gilt natürlich nur für ländliche Regionen. In den Ballungsgebieten können Sie eigentlich beliebig viele Standorte herausnehmen, ohne dass die Bevölkerung dann Schwierigkeiten bei der Erreichbarkeit hat. Und deshalb haben wir gesagt, jetzt vergleichen wir mal Berlin mit Mecklenburg-Vorpommern. Das sind so zwei Antipoden. Berlin eben sehr dicht besiedelt, städtisch. Und Mecklenburg-Vorpommern ist das Bundesland in Deutschland, was am wenigsten dicht besiedelt ist und auch viele Krankenhäuser mit Sicherstellungszuschlag heute schon hat. Und wenn Sie jetzt mal im Bereich der Onkologie schauen, wir haben einige Leistungsgruppen herausgegriffen. Beispiel Ösophagus-Eingriffe haben wir in Berlin derzeit, das ist der Stand 2021, 11 Standorte, die diese Leistungsgruppe hätten. Und nach der Optimierung, das heißt, ich teile dann neu nehme die kleinsten Standorte raus, verteile dann so die Fälle auf die anderen nach gewissen Vorgaben, die da in dem Modell eingebaut sind, dann hätten wir noch 6 Stück in Berlin, also ungefähr eine Halbierung, beim Pankreas sogar von 22 auf nur 8 und bei den tiefen Rektumeingriffen von 32 auf 14. Also man merkt, es halbiert sich etwa und Berlin wäre, und das ist eben implizit in der Simulation gewährleistet, von der Erreichbarkeit überhaupt nicht irgendwie negativ berührt. Auch Endoprothetik habe ich mal mitgebracht. Da ist zwar nicht unter 50%, aber auch eine deutliche Reduktion sichtbar. Und dagegen kann man jetzt mal Mecklenburg-Vorpommern sich anschauen. Da sehen Sie zwar auch eine Reduktion der Zahl der Standorte, aber deutlich geringer, einfach deswegen, weil man die Fläche ja weiter versorgen muss und da können Sie dann eher seltener die Standorte herausnehmen, die zum Beispiel Ösophagus-Eingriffe macht oder Pankreas oder tiefe Rektumeingriffe oder auch Endoprothetik relativ wenig. Also insofern diese Reform, die da geplant ist, das ist kein Kahlschlag, dass man jetzt sozusagen im Ländlichen alles dicht macht, sondern im Gegenteil. Im Ländlichen wird eher geschaut, dass man eine gute Erreichbarkeit hat. Und im Städtischen kann man die Potenziale der Bündelung schön gut nutzen. Und das hat nämlich nicht nur ökonomische Vorteile, sondern auch medizinische. Ja, da werden wir auch noch drauf eingehen, denn wenn Sie an einem Standort gewisse Leistungen häufiger machen, kriegen Sie in der Regel auch eine bessere medizinische Qualität hin. Das können Sie für alle anderen Bundesländer, das können Sie auch für Regierungsbezirke sich anschauen. Das wurde da simuliert und es ist immer wieder so ein ähnliches Ergebnis, wie Sie hier im Moment sehen. Wobei eine kleine Ergänzung muss ich schon machen, Mecklenburg-Vorpommern, das hat ja Herr Karagiannidis auch gesagt, es braucht auch Personal. Also wir müssen dann schon in MECPOM auch entsprechend die Menschen haben, die da hingehen zu diesen Standorten, die jetzt hier grün gekennzeichnet sind. Denn sonst können wir natürlich planen, aber keine Leistung erbringen. Das wird eigentlich die Herausforderung. Und da brauchen wir dann über die Reform hinausgehend auch noch Überlegungen. Wie kann ich telemedizinisch tätig werden? Wie kann ich auch mobile Dienste einsetzen? Und was kann ich zum Beispiel von Ländern wie Finnland, Skandinavien, Ländern, die ja heute schon noch weniger dicht besiedelt sind als Mecklenburg-Vorpommern? Ich denke, damit übergebe ich mal an den nächsten Kollegen.
Bevor Herr Busse startet, sorry, ganz kurz, Herr Busse, kann ich einmal kurz eine kleine Nachfrage stellen, weil Sie ja über die Erreichbarkeit schon mal gesprochen hatten. Also es wird sich ja wahrscheinlich geringfügig was bei Fahrzeiten und Co. verändern, ja. Zum Beispiel auch in Berlin. Also können Sie da vielleicht mal eine Größenordnung geben, was das jetzt genau ist in Minuten?
Ja, keine Ahnung, oder? Also was, sehr gut, ja, aber genau, was man ja machen kann, man hat die Bevölkerung und auch die Verteilung auf die Postleitzahlen oder auf das Kleinräumige. Man kann dann ja einfach schauen, wenn ich jetzt zum Beispiel in Berlin halb so viele Standorte habe, das heißt nicht halb so viele Krankenhäuser, weil man hat ja auch eine Schwerpunktbildung. Also der eine wird mehr Endoprothetik machen, der andere mehr die Onkologie. Aber wenn ich halt dann weniger Standorte mit einer Leistungsgruppe habe, können Sie ja schön simulieren, wie weit sind dann die Anfahrtswege. Und tatsächlich ändert sich da in Berlin, müssen wir nochmal nachschauen, so 3 Minuten länger vielleicht im Durchschnitt. Ja, für den durchschnittlichen Fahrt ist es also wirklich kaum spürbar, dass ich länger fahren muss, weil es halt heute schon so dicht ist, sodass ich da bei der Erreichbarkeit kaum eine Änderung habe. In Mecklenburg-Vorpommern, da ist ja sozusagen eine Schranke eingebaut. Das heißt, ich ändere nichts, wenn dann die Anfahrt zu weit werden würde, sodass auch hier dann das Resultat ist, dass man kaum zusätzliche Fahrzeiten hat. Die genauen Zahlen haben wir alle hinterlegt. Das kann man sich dann anschauen und kann ich auch gerne nachlesen.
Alles klar, super. Vielen Dank dafür schon mal. Genau, Herr Busse, ich übergebe Finanzierung und Co.
Dann übernehme ich hier und jetzt bleibt ja die Frage sozusagen, wie kann das sein, dass weniger Standorte besser für den Patienten sind? Das ist ja, glaube ich, unsere Kernmessage. Und ich habe hier mal 3 Beispiele mitgebracht, dass man sich das so vorstellen kann. Zum einen greifen, ich habe hier ein Beispiel, oben links ist Herzinfarkt, oben rechts ist Schlaganfall, unten ist Krebsversorgung, insbesondere beim Bauchspeicheldrüsenkrebs, dem Pankreaskrebs. Fangen wir mal oben links an. Das ist auch natürlich eine Frage der Epidemiologie, also der Krankheitslast in der Bevölkerung. Das ist ganz wichtig, dass ja jeder denkt, ich brauche viele, viele Standorte für Herzinfarkte, damit ich ganz schnell versorge. Das sind 2 Punkte. Wir haben am Tag 500 Herzinfarkte in Deutschland. Die verteilen wir derzeit auf über 1000 Krankenhäuser. Das ist nicht nur ineffizient, weil eben an 1000 Krankenhäusern Personal vorgehalten wird für die potenziellen Herzinfarkte. Und man sieht, im Schnitt kommt jeden zweiten Tag einer. Es ist insbesondere ein Qualitätsproblem, weil nur ungefähr die Hälfte der Standorte haben einen Linksherzkatheter, der ganz wichtig ist für die Diagnostik und für die adäquate Therapie. Wir wissen eigentlich schon seit 20 Jahren, dass die Sterblichkeit und das Auftreten von Folgeerkrankungen wie Schlaganfall, erneuter Herzinfarkt deutlich niedriger sind in Standorten mit einem Linksherzkatheter. Trotzdem, wie gesagt, haben doch 50% der Krankenhäuser, die derzeit Herzinfarktpatienten versorgen, haben keinen. Die Reform würde darauf zielen, dass eben nur diejenigen, die einen Linksherzkatheter haben, entsprechend Personal haben, diese Leistungsgruppe bekommen. Gehen wir ein ähnliches Bild bei dem Hirninfarkt als die wichtigste Schlaganfallentität. Wir haben ungefähr 600 neu auftretende Hirninfarkte am Tag in Deutschland. Die versorgen wir in 1100 Krankenhäusern. Ganz wichtiger Bestandteil ist eine Stroke Unit, also eine Schlaganfalleinheit. Wir wissen nicht ganz exakt, wie viele wir haben. Es gibt die deutsche Schlaganfallgesellschaft, die zertifiziert Stroke Units. Dann gibt es 328 von, dann gibt es noch andere Krankenhäuser, die haben keine zertifizierte. Wir sehen aber, dass ganz klar über die Hälfte der Krankenhäuser die Schlaganfälle behandeln, haben keine Schlaganfalleinheit, obwohl das ein wesentlicher Vorteil für den Patienten ist. Wir haben wirklich gute Daten aus einer sehr gut gemachten Studie in Hessen, die über einen längeren Zeitraum geguckt hat, wie viele Patienten leben noch nach einem Jahr. Und Sie sehen dann, mit Stroke-Unit sind immerhin auch schon 23% verstorben, ohne aber 30%, also deutlich mehr. Letzte Beispiel, die Krebserkrankung. Wir haben eben schon gesehen, dass es in Berlin extrem viele, ich glaube, Folie stand 22, ich habe 23 gefunden, das ist ja auch immer nicht so ganz klar. 23 Krankenhäuser in Berlin versorgen derzeit Patienten mit komplexen Eingriffen an der Bauchspeicheldrüse. Nur 7 davon haben ein Pankreaskrebszentrum, was dann ungefähr auch die Zahl war, die wir auf der vorherigen Folie gesehen haben, die übrig bleiben. Also dass wir sagen, Leistungsgruppen führen dazu, dass Voraussetzung der Leistungserbringung ist, dass Krebszentrum da ist. Wie groß das Problem ist, sieht man auf der rechten Seite. Derzeit ist es so, werden 50%, das ist eigentlich für so ein Land wie Deutschland unvorstellbar, dass jeder zweite Krebspatient wird außerhalb von Krebszentren behandelt, obwohl wir wissen aus einer ebenfalls ganz aktuellen, gut gemachten Studie, dass es Überlebensvorteile von bis zu 23% gibt von Patienten, die in Zentren behandelt werden. Nächste Folie, bitte. wir hatten ursprünglich ja in dem Konzept, und ich glaube, es wird auch am Ende zu einer ähnlichen Grundüberlegung zurückkommen, haben wir gesagt, es kann nicht neben spezifischen Vorgaben, also für Herzinfarkte, für Schlaganfälle, für Krebserkrankungen, für die ganzen anderen Leistungsvorgaben. Natürlich kann man das Leistungsgruppe für Leistungsgruppe machen. Es ist aber auch so, dass das Krankenhaus an sich eine gewisse Grundstruktur braucht. Eine Grundstruktur hinsichtlich der Größe nach Leistungsgruppen, dass eben interdisziplinäre Konzile stattfinden können. Das ist ja bei Krebsversorgung ganz wichtig, dass eben Radiologie, Strahlentherapie und so weiter einbezogen wird, dass es eine Intensivstation von vernünftiger Größe mit entsprechender Expertise gibt. Und darauf hatten wir ja diese Level, diese Versorgungsstufen vorgeschlagen, mit der Überlegung, dass die komplexeren Leistungsgruppen nur an Krankenhäuser gehen, die eben eine bestimmte Mindestausstattung haben. Das ist ja vorerst vom Tisch. Aber wie gesagt, eigentlich spricht sehr viel für diese Lösung. Und ich habe immer noch das Gefühl, am Ende wird man sich doch wieder so einer Lösung annähern, weil die Alternative, und die kommt auf der nächsten Folie bitte, die Alternative ist, okay, wenn es keine Level gibt, dann muss ich eigentlich das, was hinter den Leveln stand, also die gewisse Grundausstattung des Krankenhauses jenseits der Leistungsgruppe an sich, muss ich dann eben an die Strukturvoraussetzung für die jeweilige Leistungsgruppe koppeln. Man muss sich das jetzt so vorstellen, egal wie viele Leistungsgruppen es am Ende genau geben wird, wenn wir mal die 64 nordrhein-westfälischen Gruppen nehmen, muss ich jetzt eben Leistungsgruppe für Leistungsgruppe sagen, okay, wenn du einen Herzinfarkt versorgen willst, brauchst du eben nicht nur eine entsprechende Anzahl von Kardiologen, entsprechend weiterqualifizierten Pflegefachpersonal. Du brauchst nicht nur einen Linksherzkatheter, sondern du musst natürlich auch, weil es da Folgeerkrankungen gibt, Interdisziplinarität, du musst eine entsprechende Notaufnahme haben. Ist ja klar, die Herzinfarkte kommen typischerweise über die Notaufnahme. Du brauchst eine Intensivstation, die sind häufig intensivpflichtig. Man muss immer daran denken, dass andere Leistungsgruppen vorhanden sind. Ich habe hier ein Beispiel aus der Viszeralchirurgie, also aus der Bauchchirurgie. Da brauche ich halt nicht nur den Bauchchirurgen, sondern der sollte natürlich eigentlich auch einen Internisten haben, der sich mit dem Gastrointestinaltrakt auskennt. Wir brauchen Zertifizierung, wie gerade am Beispiel Krebs dargestellt. Wir brauchen auch Mindestfallzahlen, damit die Erfahrung halt kontinuierlich vorhanden ist. All das muss jetzt Leistungsgruppe für Leistungsgruppe sozusagen definiert werden. Und dann kommt ja die eigentliche Finanzierungsreform. Die soll ja dann für die, sagen wir mal, 64 Leistungsgruppen Vorhaltebudgets an die Krankenhäuser ausschütten. Also ein Krankenhaus, was jetzt im Extremfalle alle 64 Leistungsgruppen versorgen würde, würde halt 64 Vorhaltebudgets bekommen. Und man muss ganz wichtig sehen, das ist vielleicht auch noch nicht bei allen angekommen, es ist ja ein Nullsummspiel. Es geht nicht darum, das hatte Christian Karagiannidis gesagt, jetzt mehr Geld ins System zu geben, sondern wir wollen die Ineffizienzen rausnehmen, wir wollen die Resilienz des Systems hinsichtlich der Nutzung von Personal erhöhen. Und das führt natürlich nur dazu, dass die Krankenhäuser, die Leistungsgruppen erhalten, es kann denen nur wirtschaftlich besser gehen und personell können die besser ausgestattet werden, wenn es gleichzeitig Standorte gibt, die diese Leistungen nicht, die Leistungsgruppen nicht mehr erbringen. Ich glaube, das muss man ganz klar im Hinterkopf haben, dass der Geldkuchen verteilt wird auf diejenigen, die die Strukturvoraussetzungen erfüllen. Und nur wenn das weniger werden, dann wird das Vorhaltebudget, was dann pro Standort, der die Leistungsgruppe noch erbringen darf, entsprechend vergrößert. Soweit von mir. Vielen Dank.
Ja, vielen Dank, Herr Busse, und auch an Sie drei. Genau, danke fürs Ausschalten, Herr Präsi. Herr Karagiannidis, ich würde bei Ihnen vielleicht schon mal kurz einhaken und gerne auch Herr Busse dann wahrscheinlich ergänzen. Und zwar, hinter diesen Leistungsgruppen stehen ja letztlich auch gewisse Qualitätskriterien, die ja angelegt werden sollen. Und das hat Herr Busse ja auch gerade erzählt. Jetzt frage ich mich natürlich, also wie werden die konkret eigentlich festgezurrt und was legt man jetzt letztlich eigentlich fest? Also welcher Wert steht eventuell hinter Leistungsgruppe A zum Beispiel? Also können Sie das vielleicht mal ein bisschen erklären, wie da die Qualitätskriterien geschaffen werden sollen und worauf man vor allem achten muss, ob wie hoch und tief man sie ansetzt?
Ja, also das ist nochmal eine ganz wichtige Frage. Wie wird das Geld eigentlich verteilt? Und wir wollen das Geld ja in Zukunft nicht mehr alleine über die DRGs verteilen, sondern zu einem größeren Anteil über Vorhaltekosten. Und der Bundesgesundheitsminister spricht ja immer wieder von 60%. Und dieser Vorhalteanteil soll über die Leistungsgruppen ausgeschüttet werden. Die Grundlage dafür wird wahrscheinlich das Jahr 2022, 2023 sein, zur Berechnung. Ich mache mal ein fiktives Beispiel. Die Herzklappenimplantation hat ein Leistungsvolumen in der Kardiologie von 1 Milliarde in den Jahren 2023, 2022 im Schnitt gehabt. Man würde dann davon 600 Millionen Euro als Vorhaltekosten ausschütten an die Kliniken, die diese Leistungsgruppe haben zur Herzklappenimplantation, ohne dass sie auch nur eine einzige Klappe implantiert haben. Und wenn man solche Vorhaltemodelle macht, dann hat man ein paar große Vorteile. Man kommt etwas aus dem Mengenanreiz raus oder hoffentlich auch mehr, weil wir müssen in der Menge reduzieren in Deutschland. Wir haben an einigen Stellen doch eine deutliche Übertherapie im internationalen Vergleich. Wir haben das mehrfach betont. Aber man hat auch den großen Nachteil, dass natürlich ein Anreiz gesetzt wird für die Geschäftsführer, dass man mit möglichst wenig Ärztinnen und Ärzten zurechtkommt. Das Pflegebudget ist ausgegliedert. Das heißt, an der Pflege zu sparen, das lohnt sich für einen Geschäftsführer nicht. Es würde sich bei der Verteilung der Vorhaltekosten aber lohnen, hier und da Ärztestellen abzubauen, weil man das Geld ja ohnehin bekommt. Und deswegen kommt der Mindeststrukturqualität aus ökonomischer Sicht und aus Sicht der Ärzteschaft eine unglaublich große Bedeutung zu, weil damit auch sichergestellt ist, dass wir die Qualität über unser Personal sichern. Weil Qualität ist ganz streng gebunden an das, wie viele Ärztinnen und Ärzte ich habe und wie viel Leistung ich erbringe. Reinhard Buss hat das eben sehr schön gezeigt. Je mehr Leistung ich erbringe, desto besser ist das Outcome am Ende für die Patientinnen und Patienten. Und das geht nur mit einer vernünftigen Anzahl von Ärzten. Und deswegen müssen wir wahnsinnig aufpassen in diesem Prozess, dass die Mindeststrukturvoraussetzung aus Sicht der Qualität für die Patientinnen und Patienten, aber auch als ärztlicher Sicht nicht zu gering angesetzt wird, weil sonst hinterher weniger Ärzte da sind als im Moment.
Aber Herr Jakobs, ich glaube, Sie wollten zielen auch noch darauf ab, wo jetzt diese Voraussetzungen herkommen. Die sind für einen Teil, wie ich gerade dargestellt habe, liegen die auf der Hand. Sozusagen, wir haben ja Zertifizierung für Schlaganfalleinheiten, für Krebszentren. Die sind ja genau aus diesem Grund innerärztlich in Verbänden, in Fachgesellschaften entstanden. Wir haben außerdem das Leistungsgruppensystem in der Schweiz, wo es auch schon Voraussetzungen gibt, die sich überlegt haben, wie viele Fachärzte muss ich zumindest da haben. Da muss man sich ja vorstellen, im Extremfall, und wir haben ja als Kommission gesagt, eigentlich auf Level 3 sollten in bestimmten Bereichen Intensivstationen eigentlich Facharztstandard rund um die Uhr da sein. Wenn man das möchte, dann kann man schon mal ausrechnen, brauche ich 5,5 Fachärzte, um eine Leistungsgruppe entsprechend abzudecken. Also man muss jetzt Leistungsgruppe für Leistungsgruppe durchgehen. In Nordrhein-Westfalen, die haben das zum Teil auch schon gemacht. Wir sagen halt, ein paar der Leistungsgruppen sind noch zu breit. Also da gehe ich auch nicht auf die spezifischen Qualitätsanforderungen von Subgruppen innerhalb der Leistungsgruppe genug ein. Das muss man sozusagen nochmal nachgehen und nachschärfen und insbesondere auch feststellen, welche Voraussetzungen wirklich an dem jeweiligen Standort vorhanden sein müssen. Es gibt ja zurzeit diese Debatte, ja, ich bin ja Teil eines Schlaganfallnetzwerkes, also 30 Kilometer weiter kenne ich ein Krankenhaus, die haben eine Schlaganfalleinheit und die kann ich dann anrufen. Das reicht typischerweise nicht. Wir haben das bei den Schlaganfällen zum Beispiel gut zeigen können, dass eben das vorhanden, also das Mitgliedsein in einem Netzwerk reicht nicht, das muss vor Ort sein. Wir stellen uns das vor, dass man aufbauend auf den Erfahrungen aus der Schweiz, dem was sowieso offensichtlich ist und was derzeit ganz wichtig, die deutschen medizinischen Fachgesellschaften sind ja alle dabei, diese Anforderungen schon zu definieren. Also der Prozess läuft ja schon. Jenseits dessen, was man sozusagen auf der politischen Ebene tut, sind ja die wissenschaftlichen Fachgesellschaften in Deutschland dabei, diese Anforderungen schon zu definieren, sodass man auch gar nicht mehr eine große Verzögerung hat, wenn wir an den Start gehen.
Ja, danke. Herr Kajanidis, vielleicht eher bei Ihnen die Frage jetzt. Also vielleicht mal so ein kleines Beispiel nochmal. Also Notfälle, soweit ich das richtig verstanden habe, sollen ja auch weiterhin überall behandelt werden können, logischerweise, oder müssen, in der Form natürlich. Jetzt mache ich mal aber, also ein Beispiel, Patient A wird jetzt zum Beispiel wegen einem Leistenbruch im Krankenhaus X behandelt und bekommt dort einen Herzinfarkt oder einen Schlaganfall oder sowas. Krankenhaus X muss ihn natürlich dann auch behandeln. Allerdings hat das Krankenhaus eventuell die nötigen Strukturen dafür weitgehend abgebaut, weil es ja nach den neuen Leistungsgruppen keine Spezialklinik für Herzinfarkte oder Schlaganfälle ist. Also muss es die dafür erforderlichen Strukturen ja eigentlich laut dem Plan nicht mehr vorhalten, soweit ich das verstanden habe. Ist das ein denkbares Szenario oder also wie kann die Qualität überall gleich bleiben, wenn sie letztlich nicht überall gleich ist?
Ja, also das wäre ein Extremszenario. Ich würde sagen, wir werden sicherlich die 425 Krankenhäuser in Deutschland, die die Notfallstufe 2 und 3 haben, werden wir sicherlich behalten, so in dieser Form, wenn sie es schaffen, ausreichend Personal für die Zukunft zu akquirieren. Aber wenn man das, was Reinhard Busse eben gezeigt hat, dass wir nicht diese feste Levelstruktur haben in Deutschland, wie wir sie von Regierungskommissionsseite aus vorgesehen haben, dann entsteht natürlich potenziell ein Anreiz, dass sich Kliniken einzelne Leistungsgruppen rauspicken, die vielleicht auf Dauer doch lukrativ sind. Dem kann man entgegenwirken in der Definition der Leistungsgruppen und das ist sicherlich auch der Auftrag an die medizinischen Fachgesellschaften, dass man Dinge miteinander verknüpft. Also wenn ich eine Herzinfarktversorgung mache, dann kann ich mich nicht nur darauf konzentrieren, sondern brauche ich genauso gut auch eine Intensivmedizin oder eine Notaufnahme. Das ist die Möglichkeit, wie man die Qualität für die Patientinnen und Patienten sichert. Aus unserer Sicht wäre es ehrlicher und, glaube ich, auch klarer gewesen, wenn wir gesagt hätten, wir machen rechtsverbindliche Leveldefinitionen, die man durchaus hätte abschwächen können in der Form, und die dann dazu führt, dass wir genau diese Umstrukturierung bekommen, die wir Ihnen am Anfang gezeigt haben, dass wir mehr dieser Level-2-Kliniken haben. Bin aber im Großen und Ganzen dadurch, dass die Bundesländer dann hinterher sagen werden, welches Krankenhaus hat welche Leistungsgruppe, doch verhalten optimistisch, dass wir nicht wieder eine Rosinenpickerei in die falsche Richtung bekommen. Und wir müssen von Fachgesellschaftsseite extrem darauf achten, dass wir diese Verknüpfung unterschiedlicher Leistungsgruppen im Sinne der Qualität für die Patientinnen und Patienten auch in die Definition mit reinschreiben.
Ja, Dankeschön. Herr Guski, ich habe an Sie vielleicht auch noch eine Frage. Ich bleibe noch ein bisschen bei meinem Krankenhaus XY-Beispiel. Und zwar, es soll ja so sein, dass auch Leistungsgruppen getauscht werden können sollen zwischen den Kliniken. Und das ist ja per se schön, dass es geht, aber dazwischen steht ja eigentlich immer der Patient. Und wie wird jetzt eigentlich sichergestellt, dass die Leistung und damit ja eigentlich auch der Patient von Haus X bei Haus Y ankommt?
Naja gut, also wenn jetzt zwei Krankenhäuser, oder das kann auch multilateral sein, weil das durchaus komplex ist, werden das mal für Bremen versucht, tauschen. Ja, und tauschen heißt ja am Ende des Tages, ich konzentriere mich vielleicht auf die Endoprothetik, der andere auf die Onkologie, ne, so wie gerade das Beispiel. Dann ist es ja eigentlich nichts anderes, als wenn ich auch als Krankenhausplanung sage, der eine oder andere konzentriert sich auf dieses und jenes, dann würden die Patientenströme sich natürlich anpassen. Also wenn ich als Krankenhaus die Endoprothetik nicht mehr anbiete und ich bin in einer Stadt wie Bremen oder von mir aus auch Berlin, ja, dann werden die Patientenströme sich eben auch entsprechend neu sortieren und dorthin gehen, wo das Angebot gut ist und auch die Qualität dann entsprechend gut ist. Also in den Städten, glaube ich, werden die Patientenströme sich da relativ einfach anpassen. Wie gesagt, auf dem ländlichen muss ich genauer hinschauen. Das gilt auch für Personalströme. Da war ja auch eine Frage, ne, ob das Pflegepersonal mitgeht. Vielleicht mag auch jemand der Kollegen drauf eingehen. Aber innerhalb der Stadt sehe ich da jetzt auch nicht die Notwendigkeit, dass das Personal umziehen muss. Und wie gesagt, auf dem Land muss man immer genau hinschauen. Also, und ich sag mal, die größten Veränderungen erwarte ich auch in der Stadt, ja. Also, so dass man da auch entspannt sein kann. Da wird jetzt nichts plötzlich